Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute ein ganz neuer Gast an meiner Seite, der Markus Weidner. Hi Markus.
Hallihallo.
Ja, du bist jetzt ganz frisch dabei. Vielleicht eine ganz kurze ein, zwei Worte zu dir, Vorstellung, damit die Hörer sich so ein bisschen Bild von dir machen können.
Ganz frisch ja auch nicht, weil man mich ja im Intro und im Outro schon eigentlich von Anfang an hört.
Das stimmt natürlich, aber das ist natürlich nur einen ganz kurzen Auftritt, will ich es jetzt mal nennen. Von daher vielleicht
ein bisschen eintönig, jetzt ist ja immer das Gleiche eigentlich.
Genau, genau. Vielleicht einfach jetzt mal ein bisschen, was machst du so background-technisch, was ist da so bei dir angesagt?
Ich bin jetzt seit knapp 17 Jahren bei Teltarif.de, interessiere mich auch privat für das Thema Telekommunikation, Smartphones, Mobilfunk, Tablets und so weiter. Und insofern lässt sich Hobby und Beruf eigentlich ganz gut verbinden. Mache aber natürlich auch Tarifthemen und solche Sachen, Festnetz oder so weniger. Aber wenn es um Mobilfunk geht, sowohl Tarife als auch Endgeräte, bin ich jederzeit für zu haben.
Das klingt gut. Vielleicht wollen wir auch einen kleinen Ausblick mal geben. In 14 Tagen werden wir uns circa sprechen zum Thema eSIM. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, ne?
Absolut, ja.
Cool. Gut, dann aber das heutige Thema soll auch nicht unspannender sein. Es geht nämlich um das neue iPhone SE. Und das hast du dir schon mal ein bisschen genauer ansehen können. Und wir wollen jetzt vielleicht mal ein paar Eindrücke schildern. Vielleicht erstmal, wie hast du das Gerät denn wahrgenommen, als es vorgestellt wurde? War da sozusagen Euphorie gegeben oder ist das eher so ein bisschen bei dir, sag ich mal, auf weniger Interesse gestoßen?
Also direkt als es vorgestellt wurde, habe ich es gar nicht wahrgenommen, da habe ich mich meinen Geburtstag gefeiert.
Okay.
Ich habe dann die Kino zwei Tage später mir natürlich aus Interesse noch angeschaut.
Ja.
Und ja, es sieht natürlich optisch wirklich aus wie ein iPhone 5S, aber das war ja auch das, was wir im Vorfeld schon erwartet haben. Aber das Innenleben, das ist natürlich wirklich neu. Das ist überhaupt kein iPhone 5S, sondern das ist eher ein iPhone 6S. Und insofern ist es natürlich für jemanden, der ein kleines, aber dennoch sehr leistungsfähiges Smartphone sucht, wirklich die Alternative. Weil das gibt's ja im Endeffekt kaum. Selbst im Android-Lager gibt's nach wie vor Hersteller, die auch kleine Geräte produzieren. Das sind aber meistens Einsteigergeräte, die jetzt nicht so viel Power haben, während Apple wirklich weitgehend die Technik des iPhone 6S eingedampft hat auf ein kleineres Gehäuse.
Das gibt es ja aktuell, glaube ich, in zwei Speichervarianten, oder? 16 und 64.
16 und 64, ganz genau.
Okay, da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, für welche Variante sich für welchen Nutzertyp eignet. Aber zunächst mal, ja, du hast ja, habe ich da so ein bisschen gefragt, wie war deine Erwartungshaltung? Also hast du gesagt, okay, das wird jetzt echt ein spannendes Gerät oder hast du es jetzt im Vorfeld, bevor du es dir anschauen konntest, eher so unter der Kategorie verbucht, ja, ganz nett, aber ist nichts für mich?
Also für mich ist es garantiert nicht unbedingt was, schon gar nicht als Hauptgerät, weil ich bin ja absoluter Phablet-Freak, bin ja sogar ein paar Jahre lang mehr oder weniger Apple fremdgegangen. Und habe Samsung Galaxy Note die ersten Generationen verwendet, weil es einfach von Apple nur diese 4-Zoll-Geräte gab. Das kam ja dann erst 2014, das iPhone 6 Plus, jetzt ja das 6S Plus im vergangenen Jahr, mit 5,5 Zoll, sodass ich mich da wieder gut aufgehoben fühle, weil ich mag wirklich große Geräte sehr gern. Und die gab es eben von Apple viele, viele Jahre nicht. Also für mich ist das garantiert nichts, wie gesagt, maximal als Zweitgerät oder so, auf keinen Fall als Hauptgerät. Aber das iPhone 5S war damals schon eigentlich technisch recht gut dabei. Das iPhone 5, ein Jahr davor, das war meiner Ansicht nach eigentlich ein Reinfall, weil das war schon Monate nach der Einführung von LTE und das konnte eben nur den 1800 Megahertz Bereich. Für Deutschland wäre da 800er viel wichtiger gewesen. Aber das 5S hat das dann wieder ausgeglichen und das 6S, SE jetzt praktisch die neue Version, der Nachfolger des 5S sozusagen, der hat das Ganze sogar noch übertrumpft, indem wirklich die Technik des 6S drin ist, nicht nur auf kleinerem Gehäuse, das ist das eine, sondern natürlich auch zu einem preislich sehr attraktiven, also zum attraktiven Preispunkt. Also das Ding gibt's für unter 500 Euro mit 16 Gigabyte, für unter 600 Euro mit 64 Gigabyte. Und selbst wenn man jetzt mal die Konkurrenten von Apple sich anschaut, hauptsächlich jetzt Samsung oder auch LG zum Beispiel, da wird man also lange suchen müssen, dass man wirklich ein ganz neu auf dem Markt eingeführtes Gerät zu dem Preispunkt bekommt.
Mhm.
Wenn es ein Spitzenmodell ist.
Ja klar, natürlich, natürlich. Aber wie siehst du das jetzt? Ist das jetzt wirklich so, dass man sich das Gerät kauft und in den nächsten 1, 2, 3 Jahren glücklich ist? Oder ist es eigentlich eher schon so, man kauft sich ja eine Technik irgendwie, die ja schon so bekannt ist irgendwie, also vom iPhone 6S und so weiter. Ne? Ist ja schon so, dass es ja eigentlich jetzt nicht ein Schritt sozusagen nach vorne ist, sondern es ist eigentlich sozusagen, man bewegt sich jetzt auf einer Stelle irgendwie. Ist das zukunftssicher denn sozusagen für die nächsten Jahre gerüstet?
Also die Benchmarks der iPhones, also sprich 6S und 6S Plus, haben ja eigentlich immer wieder gezeigt, dass die Geräte, auch die aktuellen Android-Geräte, die, sagen wir mal, sogar Octa-Core-Prozessoren haben und noch mehr Arbeitsspeicher haben, in die Tasche stecken. Also Apple ist da schon ganz gut aufgestellt und ich denke mal, die nächsten Jahre ist man auf jeden Fall, wenn man ein kleines Gerät sucht, mit dem iPhone SE sehr gut dabei. Wenn ich bedenke, wie lange Apple sowieso seine Geräte supportet, man bekommt das aktuelle Betriebssystem iOS 9.3, ist ja auch parallel im Prinzip released worden. Selbst für das iPhone 4S noch, fürs 4er jetzt nicht mehr, aber selbst fürs iPhone 4S gibt es das aktuelle Betriebssystem noch. Also ich denke, in den nächsten Jahren ist man da wirklich ganz gut dabei.
Okay, super. Gibt es denn vielleicht jetzt auch für dich so das Potenzial her, dass vielleicht sogar Umsteiger da gewonnen werden könnten, so, sag ich mal, Hardcore-Android-Leute da umsteigen wollen? Oder ist das jetzt nicht so?
Also ich denke mal, vor allen Dingen ist das Gerät was für Leute, die bisher noch ein 5S verwendet haben. Also ich kenne sogar aus dem Bekanntenkreis Leute, die sich im vergangenen Jahr noch ein iPhone 5S gekauft haben, weil sie eigentlich halt bei 4 Zoll bleiben wollten, weil sie kein größeres Gerät haben wollten. Und für die gibt es jetzt erstmals die Möglichkeit, ein kleines Gerät mit aktuellem Innenleben zu bekommen. Aber Apple sagt natürlich auch, wir wollen auch Android-Umsteiger mit dem Gerät ansprechen und ich weiß nicht, wie genau Analysten das wirklich analysieren können. Man hat im Vorfeld des Marktstarts auch schon so ein bisschen was gehört, dass wohl der Anteil der Android-Umsteiger bei den Käufern höher ist als bei früheren iPhone-Generationen. Mhm. Das heißt, es kann durchaus möglich sein, dass auch diese Zielgruppe sich möglicherweise jetzt erstmals für iOS entscheidet.
Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen am Preispunkt liegen, ne? So zur Markteinführung war es ja deutlich immer so zu merken, dass halt das High-End-Segment eigentlich immer nur von den iPhones abgelegt werden konnte und jetzt ist es halt
ja,
wirklich so.
Eben.
Gut, es gab natürlich auch mal dieses iPhone 5C, ne? Aber das ist natürlich dann irgendwie so ein bisschen.
Das iPhone 5C ist eigentlich das Gerät, das in den letzten Jahren ziemlich belächelt wurde, das aber gar nicht so schlecht ist als sein Ruf. Denn das iPhone 5C hat einen hervorragenden Mobilfunkempfang. Es ist trotz Plastikgehäuse wirklich gut verarbeitet. Und ansonsten kann es eigentlich alles, was man braucht. Aber das iPhone 5C, das wirklich günstig angeboten wurde, das hat 8 GB Speicherplatz gehabt und selbst die 16 GB, die man jetzt beim SE auch wieder hat, sind schon wirklich sehr, sehr knapp kalkuliert. Also auf 8 GB runter, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Also da wird man nicht glücklich mit. Ich habe das mal getestet. Also selbst wenn ich schon, sagen wir mal, meine Standard-Apps installiere, da ist noch kein einziger Musiktitel drauf, da ist kein einziges Foto drauf, kein einziges Video, wird es schon knapp. Und das sind jetzt keine Spiele, die ich da draufgeladen habe. Das waren wirklich nur Programme wie Facebook, wie Twitter, wie TuneIn Radio. Also wirklich ganz normale Programme, keine Navigationssoftware. Und selbst da wurde es schon bei knapp 100 Apps, die ich drauf habe, ich misste also auch immer regelmäßig aus, was ich nicht brauche, selbst damit wurden die 8 GB wirklich zu knapp. Ich musste mich dann von einigen Apps auf dieser Konfiguration trennen. Und das macht natürlich wenig Sinn. Ich sage ja, selbst die 16 GB... Also wer die 100 Euro mehr bezahlen kann beim SE jetzt, der sollte das auf jeden Fall machen. Und sei es nur, um die Gewissheit zu haben, wenn ich mal im Urlaub bin, entsprechend viele Fotos mache. Ich meine, das Gerät hat die 12-Megapixel-Kamera vom 6S, ja, also eine wirklich gute Kamera. Und wenn ich mal das eine oder andere Foto mache oder sogar ein 4K-Video drehe, dann ist das Ding nicht gleich voll. Ja, bei 16 Gigabyte Speicher, da ist es halt sehr, sehr schnell ziemlich eng mit dem Speicherplatz und bei 64 GB ist das dann doch eher entspannt, muss ich sagen. Schade, dass es nicht vielleicht noch eine 128er Version gibt, aber vielleicht kommt das ja irgendwann im Nachgang noch. Zum Beispiel,
ja, und ich hätte mir vielleicht sogar gedacht, eine 32 GB Version so ein bisschen
aus beiden Welten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Apple mal von 16 GB wegkommt, wie es ja beim iPad auch mittlerweile ist. Das ebenfalls ja neue iPad Pro mit 9,7 Zoll gibt's ja auch mit 32 als Einsteigervariante. Und insofern, aber was ich noch sagen wollte, das iPad Pro mit 12,9 Zoll, Das wurde ja heimlich still und leise jetzt auch mit der 256 Gigabyte Speicherkapazität eingeführt. Mehr oder weniger parallel jetzt zur Einführung des neuen 7er iPad Pro. Und das könnte ja dafür sprechen, dass es möglicherweise dann künftig auch mal, sagen wir mal, beim iPhone entsprechende Upgrades gibt. Sprich, zum Beispiel, reine Spekulation, wenn das iPhone 7 im Herbst mit 256 rauskommt, da gab es ja schon Spekulationen, warum nicht dann auch ein iPhone SE noch mit dem entsprechenden zusätzlichen Speicher, wäre durchaus denkbar. Und wie gesagt, es ist kein Einsteigergerät, das ist ein vollwertiges High-End-Smartphone, nur eben im kleinen Gehäuse.
Klar, ich möchte mal ganz kurz zurückkommen auf die 16 GB-Variante. Und zwar, da möchte ich halt eben ansprechen, du hast zwar auch so ein bisschen angerissen, Offline-Karten auf jeden Fall, gerade fürs Ausland, die saugen auf jeden Fall ordentlich Speicherplatz,
genau.
Oder belegen ordentlich Speicherplatz. Und der andere Aspekt ist ja, dass du sozusagen beim iPhone nicht nativ irgendeine Speicherkarte reinpacken kannst. Es gibt natürlich gewisse Adapter und so weiter, wo du entsprechend doch nochmal ein bisschen den Speicher erweitern kannst. Aber grundsätzlich ist von Apple jetzt erstmal nicht vorgesehen, dass du da eine Speicherkarte reinpacken kannst.
Ja, und dieses Adapterzeug, das ist ja auch eher gebastelt, muss man ganz ehrlich
sagen.
Natürlich, das ist ja nichts für den Alltag, wenn man da unten ständig am Lightning-Port noch irgendeinen Adapter hat, wo dann möglicherweise eine Speicherkarte noch dranhängt. Das nervt ja schon, wenn ich externe Akkus verwenden muss, um welches Gerät auch immer nachzuladen. Das ist nichts für die Praxis,
würde es halt gehen, wenn du vielleicht im Urlaub bist und ein paar Bilder rüber kopierst oder so. Das würde
zum
natürlich
Beispiel,
schon gehen,
genau.
Aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich zu. Und du brauchst natürlich ein bisschen dickeres Datenvolumen, um eben halt dann auch mal Online-Karten abrufen zu können. Ne?
Genau.
Also, dass du zumindest in deutschen Großstädten halt einfach auf Online-Karten zurückgreifst und dann halt da sozusagen dir die Offline-Navigation ersparst. Und
so ja, es kommt dazu, es gibt ja zum Beispiel das die Möglichkeit bei Musikstreaming-Diensten halt eben offline zu speichern.
Ja.
Und bei mir hat das Spotify auf dem iPhone mal 10 Gigabyte belegt.
Okay, ja.
Wenn das jetzt bei der 16 Gigabyte Variante passiert, dann wird es, glaube ich, relativ schnell ziemlich
knapp
im Speicher.
Und das OS belegt ja an sich auch noch ein bisschen Gigabyte Speicherplatz.
Richtig, ganz genau.
Plus halt zukünftige Updates, da darf man natürlich auch erwarten, dass das immer weiter ansteigt, der Speicherbedarf.
Ist durchaus nicht ausgeschlossen, das ist richtig, ja.
Genau. Na gut, 4K-Aufnahmen kann es auch, von daher sollte man ohnehin vielleicht einen großen Speicher bevorzugen.
Definitiv, für jemanden, der Videoaufnahmen macht, brauche ich privat jetzt nicht, aber mag bei vielen Lesern oder Podcast-Hörern anders sein, dann auf jeden Fall dran 64. denken, die brauchen richtig Speicherkapazität.
Ja. Klar, da braucht man auf jeden Fall die 64er-Variante, ansonsten
bei
4K, da brauchst du nicht über 16 nachdenken.
Ganz genau.
Das ist klar. Ja gut, ich meine,
ansonsten so Sachen wie Voice-over-LTE und so funktionieren natürlich jetzt auch.
Ja, stimmt, das kam ja tatsächlich
also,
auch.
Also es ist wirklich im Prinzip so, was gegenüber dem iPhone 6s natürlich fehlt, ist 3D-Touch. Also diese rechte Maustaste, wie man es ja oft genannt hat in Testberichten auch, die mit dem iPhone 6s und dem iPhone 6s Plus eingeführt wurde, das gibt's beim SE tatsächlich nicht. Ich persönlich muss allerdings ehrlich sagen, ich habe die Funktion noch nie genutzt.
Hm.
Ich habe sie damals, als wir darüber berichtet haben, als ich den Testbericht
für
teltarif.de geschrieben habe, da habe ich das natürlich intensiv ausprobiert. Es gibt's heute bei vielen, vielen weiteren Apps, die anfangs noch gar nicht vertreten waren mit dem Feature.
Hm.
Aber ich persönlich muss ehrlich sagen, ich brauch's nicht.
Ja, es ist, glaube ich, halt auch so ein nice to have. Manche gewöhnen sich dran, andere gewöhnen sich nicht dran, so ungefähr, ne? Es ist halt.
Es wäre was anderes bei mir wahrscheinlich, wenn man die Funktion frei belegen könnte. Wenn man sagen könnte, was weiß ich, ich drücke bei Facebook auf die, in Anführungszeichen, rechte Maustaste und habe die oder die Funktion oder bei der Mail-App und habe das oder das. Aber es ist ja immer vorgegeben und insofern ist es für mich persönlich jetzt weniger spannend.
Naja, kann ja vielleicht irgendwie in einem künftigen Update, kann es ja sein, dass dieses Wunschfeature von dir dann ja doch mal Einzug erhält.
Wäre durchaus denkbar.
Ja.
Dauert ja auch nicht mehr so lange hin bis iOS 10.
Ja, stimmt. Gibt es da irgendwie schon Sachen, weiß man schon, ob da was geleakt ist an Inhalten?
Das noch nicht, aber kommen wird es ja wahrscheinlich dann wieder im Juni zur Entwicklerkonferenz WWDC. Dann haben wir erstmal ein paar Monate Testbetrieb mit Beta-Versionen, vielleicht wie letztes Jahr die ersten 4 Wochen nur für Entwickler, dann ja auch die Public-Beta. Und ich denke mal zur iPhone 7-Generation im September könnte es dann auch offiziell rauskommen.
Gut, fassen wir vielleicht am Schluss nochmal so ein bisschen zusammen, was denn jetzt das iPhone SE ist und für wen es denn wirklich jetzt geeignet ist und für wen nicht. Also sagt auf jeden Fall sozusagen fürs kompakte Hosentaschenformat ist es wahrscheinlich ganz gut geeignet.
Definitiv.
Ich brauche jetzt keine Zusatztasche mehr oder so, sondern kann es wirklich hinten reinpacken, auch gerade in Sommermonaten vielleicht. Ganz nett.
Absolut. Wo ich ein bisschen zwiegespalten bin, warum hat man das Design des iPhone 5S beibehalten und hat nicht die aktuelle Version genommen? Also sprich, einfach ein iPhone 6 oder 6S auf 4 Zoll gemacht. Hat aber natürlich auch Vorteile. Man kann, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, weil dafür war die Zeit einfach noch nicht da, man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Zubehör vom iPhone 5 respektive iPhone 5S natürlich jetzt, wie zum Beispiel diese Akku-Cases und ähnliches, kann man wahrscheinlich am iPhone SE jetzt auch weiterverwenden. Mhm. Das wiederum ist natürlich ein Vorteil.
Okay, ja, das klingt natürlich einleuchtend, dass sie dann sich dafür entschieden haben und das neue Design nur nicht direkt übernommen haben.
Definitiv.
Also ich denke mal, die 64 GB Variante sollte auf jeden Fall jeder nutzen, der 4K-Videos oder Offline-Karten verwenden möchte.
Richtig.
Das ist auf jeden Fall gesetzt.
Und auch der Preis jemand, der viele Fotos macht, der Musikstreaming-Dienste nutzt und eben auch offline speichert und solche Sachen. Teilweise speichern die ja auch von selbst offline. Man muss gar nicht so weit gehen. Nimm jemanden, der viele Fotos, Videos, Sprachnachrichten und ähnliches per WhatsApp austauscht.
Stimmt.
Irgendwann hat auch so ein Messaging-Dienst plötzlich ein Gigabyte auf dem iPhone, ohne dass man es merkt. Und das ist dann, das tut bei 16 Gigabyte dann schon ziemlich weh.
Gut, du kannst natürlich, glaube ich, die lokalen Daten löschen, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn du sozusagen immer nacharbeiten musst und sozusagen immer wieder
Speicher freiräumen. Ja, und wenn du ständig überlegen musst, archiviere ich die Nachricht jetzt oder schmeiße ich sie weg? Das ist dann auch wieder die Frage. Also insofern.
Ja, nee, ich glaube, da ist es irgendwie schon ganz gut was vorübergekommen. Ich würde sagen, das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Roundup. Hast du nur irgendwelche Artikel, die du auf jeden Fall empfehlen möchtest, die wir irgendwie auf Teltarif publiziert haben, wo du sagst, ja, das ist irgendwie ein ganz guter Hinweis irgendwie auf das iPhone SE oder so?
Wir haben jetzt erstmal praktisch so ein paar erste Eindrücke direkt vom Tag vor dem Verkaufsstart sogar. Einzeltests und der große Test folgen dann im Endeffekt im Laufe der nächsten Tage. Wir haben dann noch das zweite neue Gerät, das iPad Pro mit 9,7 Zoll. Was da ganz spannend ist, muss ich sagen, neben den Features, die man sowieso schon kennt, ist die Dual-SIM-Funktion. Das ist das erste iOS-Gerät, egal ob iPhone oder iPad, mit Dual-SIM. Und zwar insofern, dass man die bekannte normale Nano-SIM einlegen kann und zusätzlich gibt's eben als eSIM die Apple-SIM noch mit dazu. Und ich muss sagen, in der Art und Weise ist das eigentlich gar nicht dumm. Man kann zu Hause seine ganz normale Vertrags- oder Prepaid-Karte weiterverwenden. Man macht Urlaub, wo auch immer. Und diese eSIM, die eingebaut ist, stellt Provider für 90 Länder laut Apple-Angaben bereit. Das heißt, ich fahre in die USA in den Urlaub, muss mich nicht um lokale Prepaid-Karten kümmern. Ist dann vielleicht 1,50 € teurer, dafür habe ich eben den Aufwand nicht. Ich muss in den Shop, muss unter Umständen irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, um die Karte überhaupt kaufen zu können. Der Verkäufer will sie mir als Ausländer nicht verkaufen, je nach Land oder so. Muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ich gehe entspannt auf das eSIM-Feature, sage, ich will diesen Provider, okay, der Tarif passt, bezahle per Kreditkarte und es läuft. Das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend und auch dazu haben wir erste Eindrücke schon online und die nächsten folgen natürlich im Laufe der kommenden Tage.
Sehr schön. Markus, Mensch, vielen lieben Dank schon mal für die Eindrücke zum iPhone SE an der Stelle. Und ich würde sagen, da dürfen wir uns auch mal bedanken bei den Hörern fürs Zuhören und würden uns natürlich weiterhin über Feedback freuen, oder?
Würden wir auf jeden Fall.
Alles klar, dann sage ich mal kurz die Adressen an. www.teltarif.de/podcast, da findet ihr alle Podcasts untereinander aufgelistet, könnt ihr euch entsprechend die Episoden durchhören. Shownotes sind natürlich da entsprechend auch vorhanden, wenn ihr auf den jeweiligen Artikel klickt. Plus, ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen, zum Beispiel auch per E-Mail an podcast@teltarif.de und natürlich auch gerne via iTunes. Ne? Da sind wir natürlich auch vertreten und freuen uns da sehr, wenn ihr uns da eine Rezension hinterlasst.
Auf jeden Fall.
Markus, vielen Dank.
Kein Problem.
Ich freue mich und wir hören uns in 14 Tagen, denke ich mal, wieder mit der eSIM.
Alles klar, dann bis dann.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Mach's gut, tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.